Folge 38 von HSV. Meine Frau! Schön, dass sie zuhört. Moin Bones.
Moin.
Richte mal dein Mikro. Kai ist auch am Start.
Moin.
Gato.
Moin, moin.
Ich bin Stübi und wir haben es ausgerufen als jetzt wirklich allerletztes Endspiel. Und nach der 1-2 Niederlage, Gato, ist es dann so, wenn wir konsequent sind, dass es das jetzt war oder war es das immer noch nicht?
Ja,
die anderen haben alle auch verloren, außer Köln.
Ja, ja, stimmt, aber die Spiele werden immer weniger.
Ah, okay.
2 Euro. Und also für mich war es das tatsächlich nach Samstag und ich bin auch echt in ein tiefes Loch gefallen. Wir waren auch irgendwie auf so einem Spaßhockey-Turnier und die Stimmung war am Siedepunkt nach der ersten Halbzeit. War ich ganz oben auf und
deine Freundin hat mir erzählt, du hattest extrem schlechte Laune.
Ja, aber richtig krass. Ich bin ja. dann danach noch nach Hause gefahren und hatte auch wirklich einen richtigen Hals und dachte auch so, boah, gehe ich jetzt noch abends zum Essen? Und ich war echt so, dachte, okay, das irgendwie realisiert, dass es das jetzt tatsächlich war. War natürlich auch so leicht angebreitet, muss man sagen, aber
da ist man noch emotionaler. Ich muss sagen, viel schlimmer als das verlorene Spiel fand ich irgendwie die ganzen Begleiterscheinungen. Was ein Papadopoulos jetzt abzieht.
Ich finde, das geht wirklich gar nicht, weil jeder kann mal verbannt werden und speziell seine Argumentation ist ja so, die Leute, die vor einem Jahr gerettet haben, die müsste man jetzt auch auf die bauen, aber ganz ehrlich, der HSV ist jetzt war vom Spieltag 17. Und da haben, und
Papadopoulos hat jedes Spiel gemacht.
Ja, also das heißt, er hat ja wohl auch mit den anderen irgendwas falsch gemacht und da hast du in meinen Augen jegliche Freiheit, irgendetwas Neues zu probieren, weil das Alte einfach nicht gefruchtet hat und sich dann hinzustellen und den Trainer und die ganze Situation so
die
krass
Mitspieler
zu kritisieren.
Die Mitspieler, ja. Es ist ja eine Frechheit gegenüber Jung und Van Drongelen,
ja.
Zu sagen, wie, also im Prinzip übersetzt bedeutet es ja, wie kann man die beiden hinstellen, wenn solche Top-Leute wie Mavrei und ich auf der Bank sitzen. Das heißt ja nur, ich traue es denen nicht zu und die können gar nichts. Also das Gegenteil von...
Das ist einfach so eine Dummbirne irgendwie, dass er sowas sagt.
Auch sportlich eine Fehleinschätzung, ne? Ich meine, der Trainer hat ein ganz klares Konzept vorgegeben, dass er eher über Ballbesitz und Kurzpassspiel das Spiel aufziehen will. Und Papadopoulos, der seit geraumer Zeit nichts anderes gewohnt ist, als dann seinen Kopf durchzusetzen und auch viele lange Bälle zu schlagen, dann liegt es auch auf der Hand, dass so ein Spieler in das Konzept eben nicht reinpasste und dafür aber auch nicht gemacht ist und die Fähigkeiten dafür gar nicht so besitzt. Andere Fähigkeiten dafür vielleicht viel mehr, aber die eben nicht, die der Trainer wollte. Und dementsprechend liegt er da auch sportlich falsch. Also es war schon gerechtfertigt bei dem Konzept, ihn da draußen zu lassen.
Und wir machen es mal der Reihe nach. Ich wollte noch gar nicht über Papadopoulos sprechen, aber das hat mich echt genervt, auch wenn man das heute alles noch liest. Gibt ja genug Nebenkriegsschauplätze, aber wir reden erstmal über das Spiel. Und da muss man sagen, die beste erste Halbzeit definitiv im Jahr 2018 und auch eine der besten Halbzeiten der ganzen Saison.
Ja, absolut. Man hat sich viele Torchancen rausgespielt. Man war, wie ich fand, sehr gut eingestellt. Viele Passkombinationen, die dann auch gelungen sind. Man hat den Weg nach vorne gesucht. Man war mutig.
Beleuchte das mal taktisch ein bisschen, Kai. Du hast ja mal so einen leichten Taktikplan. Es war jetzt ein 4-1-4-1, somit
genau.
Pollersbeck als Mitglied einer Dreierkette.
Ja, unglaublich, genau, unglaublich mutig und modern, dass er das gemacht hat. Also er hat einen wirklich mitspielenden Torwart, hat dann in der ersten Halbzeit schon auf eine Dreierkette umgestellt mit Pollersbeck als letzten Mann und dann die Außenverteidiger dementsprechend ganz weit nach vorne gezogen. Das hat wirklich auch Spuren hinterlassen bei Hertha, weil wie mutig der HSV da aufgetreten
Santos
ist.
Santos macht das Tor, ne?
Santos macht das Tor als linker Außenverteidiger, ja. Genau, dringt da ein, kann mit nach vorne gehen. Du hattest viel mehr Präsenz, hattest dann auch viel mehr Chancen und weißt du, auch zu Recht hast du ein paar Konter gefangen, klar. Auch Hertha hatte seine Chancen, aber eben mit einem starken Rückhalt Pollersbeck, finde ich, absolut gerechtigter Torwartwechsel da auf der Position, war das okay, weil da der Matchplan dann auch mal nicht gleich über den Haufen geschmissen war, wenn man mal vielleicht ein Tor kassiert, weil man eben immerhin noch genug Chancen hatte, ein paar mehr Tore zu schießen.
Bei uns kann man das zahlentechnisch belegen, dass der HSV diesmal eine bessere Halbzeit gespielt hat als sonst, also auch qualitativ?
Deutlich. Also wir hatten 4 Großchancen, Passquote von 85%, das sind ja fast Fabelwerte im Bundesliga-Bereich. Ne?
Sonst haben wir so Mitte 60 immer.
Genau, gehabt. Ja. Und Ballbesitz 57% gegenüber den Berlinern mit 43%. Nur an den Zweikämpfen hat es ein bisschen gemangelt, da haben wir nur 44% gewonnen. Und aber die Zahlenwerte sprechen komplett für den HSV, zumindest in der ersten Halbzeit.
Ist ja aber auch klar, dass wenn du mehr den Ball hast, du ja auch logischerweise mehr Zweikämpfe verlierst.
Ja, und es ist auch
ein super leichter Zweikämpfe zu gewinnen, wenn der andere den Ball hat.
Richtig, und es ist auch ein super gutes Beispiel für so eine Rechtfertigung für Ito, der quasi sicherlich nie immer die besten Zweikampfstatistiken hat, aber oft das 1 gegen 1 sucht, zwei Verteidiger bindet und die Verteidiger auch dazu zwingt, eben den Fokus auf ihn zu schieben. Und das öffnet natürlich Räume für andere Spieler. Und da kann man dann nicht sagen, ja, der hat eine schlechte Zweikampfstatistik, deswegen hat er uns nichts gebracht, sondern eben geht offensiv mutig rein und schafft dafür viele andere Räume für andere Spieler.
Am Ende zählt nur das Ergebnis, könnte man sagen. Aber Gato, hat nicht auch Titz seine Nominierung, sag ich jetzt mal, als Cheftrainer gerechtfertigt? Alleine schon, wenn man sieht, was für eine Handschrift er dann hinterlassen hat?
Ja. Ich finde, in der ersten Halbzeit hat man das sehr deutlich gesehen und das ist auch das, woran man sich jetzt klammern muss, an diese 45 Minuten oder nur klammern kann. Mhm. Und auch ganz klar, wie wir schon gesagt haben, die Wechsel im Tor ist nachvollziehbar. Pollersbeck, der bessere Fußballspieler, im Übrigen habe ich gelesen, hat die vierthäufigsten Ballkontakte im HSV-Team gehabt. Und dann mit Papadopoulos der Wechsel, ist alles völlig, völlig nachvollziehbar. Auch Steinmann, der dann halt irgendwie die
klare Linie, ja,
die Taktik dann schon kennt und verinnerlicht und zumindest in der ersten Halbzeit sehr präsent und stabil war.
Lass mal die positiven Leute rausziehen. Also Pollersbeck, die zweitmeisten Ballkontakte eines Bundesliga-Torwarts, seit Kontakte gezählt werden. Ein weniger als Bürki irgendwann mal in einem Wunderspiel und Dortmund hat auch echt viel den Ball. Also das war schon eine außergewöhnliche Leistung. Heute auf Spox gibt es einen extra Artikel, kann ich nur empfehlen, wo das nochmal beleuchtet wird, wie Pollersbeck das interpretiert hat. Normalerweise ist das vorher jetzt nicht so gut für fußballerische Innovationen, aber das war echt fast schon revolutionär gespielt, ohne es jetzt zu hochhängen zu wollen. Dann Santos stark. Ich fand Matti Steinmann auch super. Also völlig unaufgeregt. Dabei war der Druck ja hoch, aber ein bisschen langsam natürlich. Und sieht man dann auch vom 1-2 Gegentor. Aber irgendwie ballsicher und der hatte Bock, Fußball zu spielen einfach.
Fand ich auch. Also der hat seine Sache zumindest in der ersten Halbzeit gut gemacht. Hinterher sind die Fäden auch ein bisschen aus der Hand geglitten. Ito fand ich noch, hatte seine Momente, nicht durchgängig stark, in meinen Augen immer noch eine Frechheit, dass er in der 70. Minute platt ist, wird man vielleicht auch nie ändern können, aber die erste Halbzeit fand ich mit überraschenden Momenten, wer war denn noch gut?
Ja, am Ende hat man 1-2 verloren, ne? So viele können es nicht sein.
Ich fand zum Beispiel Holpi schwach,
ja,
viel probiert, ganz viele lange Bälle, die keinen Abnehmer gefunden haben, also engagiert war er. Aber leider schwach. Franz Rongelin, eigentlich bis tatsächlich auf den einen Fehler, der nicht unerheblich ist zum, war es ein Gegentor?
Nee,
fast Gegentor. Ja,
nee, das war kein Gegentor. Nee.
Hält Pollersbeck auch wieder Wahnsinn, holt aus dem kurzen Eck.
Und das war so.
Was ist denn in der zweiten Halbzeit passiert? Ist das dann die Angst vorm Gewinn? Paul Dardai hat ja gesagt, er hätte seine Mannschaft eingeimpft, der HSV wird mit Angst aus der Kabine kommen und irgendwie weiß ich, glaube ich, genau, was er meinte. Man hatte was zu verlieren.
Ja, beziehungsweise hat er auch gesagt, also meiner Meinung nach leicht arrogant, er musste nur ein, zwei Sachen umstellen und dann wusste seine Mannschaft genau, wie man den HSV knackt. Kann aber auch sein, weil wenn du halt erstmal irgendwie die erste Halbzeit anguckst, was Pollersbeck da macht und dann gehst du halt ein bisschen drauf, stellst ein bisschen um und dann kann es halt schon sein, dass du irgendwie dann taktisch überlegen bist in der zweiten Halbzeit und zumal dann Titz erstmal alle Hände da voll zu tun hat, das eigentliche System in den 4 Tagen zu implementieren und das irgendwie durchzudrücken und kann dann nicht auch noch in der Halbzeit auf Hertha drauf reagieren und deswegen war es wahrscheinlich zur einen Hälfte gut gecoacht von Paul Dardai
und Angst.
Und dann halt Rückfall in alte Zeiten so ein bisschen.
Ja, dazu kommt dann noch die Kaltschnäuzigkeit, ne? Hertha verwandelt die Chancen eiskalt. Ich erinnere mich noch an Kostic. Einmal hat er ihn auf dem rechten, will ihn sich auf den linken legen, verdattelt ihn dadurch. Ne? Dann hat er ihn einmal auf den linken und schießt ihn rüber. Also genau diese Chancen hat die Hertha dann leider reingemacht.
Ich weiß, wir hatten noch während der ersten Hälfte schon öfter gesprochen, weil dieses System sehr hoch stehen beim HSV und auch sehr offensiv spielen lässt natürlich auch Großchancen zu. Da hätte er ja in der ersten Halbzeit auch schon 3, die dann wirklich 2 von 3 Pollersbeck genial vereitelt wurden. Und wir hatten auch schon in der Pause gesagt, wenn sie jetzt wieder 3, 4 Großchancen zulassen, dann müssen sie wirklich vielleicht nochmal einen 2., 3. nachlegen, weil irgendwann fängst du dir auch mal ein.
Man muss ein bisschen aufpassen, gegen wen spielen sie jetzt? Ich hab's.
Stuttgart.
Nicht, dass du damit mal richtig auf die Fresse fliegst, gerade auswärts, ne? Also funktioniert das überall oder kann man das nur zu Hause so spielen?
Nee, ich meine auch, kannst du das schon durchziehen, musst ein bisschen wahrscheinlich anpassen, aber die Grundordnung wird da gleich bleiben. Und also ich meine, wäre mir jetzt super gewesen, also einen viel besseren Gegner als Hertha zu Hause kannst du jetzt eigentlich auch nicht bekommen.
Ja.
Und dann, also du steigst natürlich völlig zurecht, dann wahrscheinlich jetzt wohl ab, aber gegen Stuttgart. Musst du es weiter so durchziehen, du musst die jungen Spieler auch reinwerfen, das hat für mich dann nichts mit Verbrennen zu tun, das hat für mich mit Aufbau. Erfahrung und Aufbau zu holen, dass man ganz klar sagt, pass auf, ihr habt jetzt noch 6-7 Spiele, dadurch werdet ihr besser, sammelt Erfahrung und dann geht's in die nächste Saison, weil...
Wow, du hast resigniert.
Ja, für mich das Ding, glaube ich. Ja, ich habe echt, da war ich echt absolut, ich glaube, so ein krassen Fußballloch war ich noch nie und meinte auch am nächsten Tag, am Sonntag, wie krass es eigentlich ist, dass so ein Fußballverein dann so ein Stück weit auch so ein Leben oder seinen Tagesablauf irgendwie so bestimmt.
Ja.
Weil ich war echt, ja, ich war einfach nicht mehr so gut gelaunt. Hat sich, bessert sich langsam, aber es war da.
Das Leben macht mehr Spaß, wenn der HSV gewinnt. Das ist definitiv klar.
Ja.
Können wir irgendwelche positiven Aspekte noch hervorheben oder müssen wir jetzt mal gucken, was sonst so passiert ist?
Also ich muss ganz ehrlich fair sagen, dass ich auch immer oft gepöbelt hatte und mir gewünscht hatte, dass der HSV da wirklich krasse Impulse setzt und man hat jetzt die ganze Führungsetage ausgetauscht, man hat den neuen Trainer installiert, man hat auf die jungen Spieler gesetzt, man hat alte Spieler, gestandene Spieler
alles
auf
gemacht,
die Tribüne
was du gefordert gesetzt. Hast.
Man hat alles gemacht, was ich gefordert habe. Ich möchte ganz ehrlich sagen, das finde ich okay, wenn man dann wirklich sich den Arsch aufreißt, wirklich viel probiert und es da nicht funktioniert, dann steht das Ganze schon nochmal in einem anderen Licht, als wenn man irgendwie so schweigend, ergebend sich aufgibt und das fand ich gut.
Wie war die Stimmung eigentlich im Stadion? War jemand da von euch? Warst du da?
Nee, ich war leider nicht da, aber vorm Spiel, man hat es ja auch schon gelesen in den ganzen internen HSV-Gruppen, die Mannschaft wurde nach vorne gepusht. Danach, klar, Enttäuschung, Aggressivität, aber davor überragend.
Danach dann Ausschreitungen im Fanblock, aber wie warst du, also geht natürlich gar nicht, aber wie war es quasi für die Mannschaft, wurden die ausgepfiffen, das weiß ich überhaupt nicht. Hat man jetzt nicht mitgekriegt.
Irgendwie. Nö, also da war jetzt keine große Anti-HSV-Stimmung, also die hatten mehr mit sich selber zu tun, die Fans, also das hat man ja auch auf den Bildern gesehen.
Ich glaube, es wurde schon gepfiffen und alles, aber der ganz große Knall blieb aus. Hm. Ich muss sagen, ich war übrigens auch nie nur enttäuscht, ich war dann auch leicht wütend. Auch den Schiri angerempelt beim nächsten Hockeyspiel einmal, weil echt irgendwie, ich dachte schon so, Gott, hoffentlich fühlen nicht alle im Stadion so wie ich jetzt gerade. Aber naja, scheiß drauf. Jetzt muss man halt weiter, irgendwie muss man jetzt weitermachen. Ne? Das ist halt, kann sich nur noch an die Jugend klammern, dass sie jetzt gut ist und dass das System durchgezogen wird.
In Stuttgart gewinnen und you never know.
Ich schreibe den HSV noch gar nicht ab, weil ich hatte mir mal die Spiele von Mainz und Wolfsburg angeguckt und die spielen wirklich einen Riesenhaufen Scheiße. Also das ist wirklich, was mir Angst macht, ist Köln. Das Rutenberg macht einen guten Job, aber Wolfsburg und Mainz sind wirklich absolut in einem Loch. Und wenn man mit der
die
Einstellung...
Die laden uns dazu ein. Wir haben jetzt 14 Spiele keinen Sieg mehr geholt. Das ist unfassbar, dass theoretisch überhaupt noch was drin ist. Aber jetzt will ich mal ganz kurz nochmal auf die Aussortierten kommen. Also, Papadopoulos war nicht dabei, Shiplock, Wallacy, der während des Spiels noch Instagram gemacht hat. Er hat es einfach nicht verstanden.
Ja, ne? Vor allem, man reicht ihm fünfmal den kleinen Finger und sagt, okay, flieg irgendwie unter der Woche nach Hause und kannst auch nur einen Tag, 24 Stunden vom Spiel kommen und bist ja noch in der Startelf.
Bisschen dich dehnen noch, reicht schon.
Und dann, zack, sobald irgendwas ihm nicht passt,
die Hintergrundstory ist ja, dass Titz ihn gefragt hat, Anfang der Trainingswoche, kannst du dir vorstellen, in der Innenverteidigung zu spielen? Und daraufhin hat er so im Prinzip gesagt, nö, nicht. Und er hat super lustlos trainiert und deswegen wurde er dann aussortiert. Natürlich auch völlig zu Recht. Ja, also was spricht dagegen, in der Innenverteidigung zu spielen?
Ja, nichts. Ich meine,
er ist ein geiler Typ da.
Er ist halt Vertrag beim HSV. Er ist quasi Arbeitnehmer und muss dann auch seinem Verein halt helfen, wo er kann. Und,
Wallacy unten durch jetzt. Also
voll. Papadopoulos bei mir auch, ne? Das ist ein ganz krasses No-Go.
Ja.
In der Situation, wenn er weiß ganz genau, dass der HSV jetzt am Verwundbassen ist und die Medien das jetzt mit Vorliebe hören, haut er da so ein Interview raus. Wenn er einmal nicht ein Spiel, ist ja nicht, dass er jetzt irgendwie seit dem fünften Spieltag in Folge nicht spielt oder sowas, sondern ein Spiel und dann vier Tage der neue Trainer. Und dann haut er sowas raus, es ist einfach...
Vor allem hat er jetzt...
Die Badegon rausgeschmissen.
Nochmal, er hat so indirekt jetzt schon zum zweiten Mal Mitspieler beleidigt. Auch das Statement nach dem Bayern-Spiel, wo er sagt, wir haben keinen neuen Stürmer geholt, ist ein Schlag ins Gesicht, den sie vielleicht verdient haben, an Bobby Wood und Arp, dass er denen nicht zutraut zu treffen. Und jetzt nochmal sozusagen seine Kollegen, die stattdessen in der Innenverteidigung gespielt haben, so einen reinzudrücken, ist eine Frechheit. Kai, du hast nochmal den Kopf Richtung Mikro bewegt. Ich würde gerne nochmal wissen, was ist mit Titz jetzt? Man hört... so unter der Hand und so die Medien sind ja alle ganz gut informiert, dass der jetzt wirklich definitiv nur bis zum Saisonende bleiben soll, das ist auch eine Sache, die ich nicht verstehe. Ich hätte jetzt irgendwie gerne einen Neuanfang mit Titz.
Möchte ich auch an dieser Stelle widersprechen, also ich gehe davon aus, dass er länger bleibt. Klar, die Medien schreiben das, aber ich denke, dass man da im Hintergrund auch anders denkt. Ja, und mit Titz auf jeden Fall weitermachen sollte, weil die Aufstellung, die er gewählt hat, die Handschrift, die man mal seit langem wieder erkannt hat, so klar und deutlich beim HSV, die wünsche ich mir eben auch dann vermeintlich in der zweiten Liga. Und so sollte es dann mit den jungen Spielern weitergehen.
Würdest du jetzt, Kai, würdest du jetzt sagen, Papadopoulos macht kein Spiel mehr, Wallacy macht kein Spiel mehr?
Ja, und ich glaube, da freue ich mich auch drüber, dass man mit Wettstein und Hoffmann zwei Jungs hat, die da knallhart sind und da keine Kompromisse eingehen. Das haben sie vorher angekündigt und die Leute ziehen das durch und da kriegen die ihre gerechte Strafe. Da mache ich mir keine Sorgen und bin da dementsprechend zufrieden, wie die den dann abstrafen werden.
Muss man auch machen, weil wenn du jetzt quasi zu, keine Ahnung, 95% abgestiegen bist, du musst damit rechnen, dann musst du jetzt schon so handeln, als quasi wärst du in der zweiten Liga und kannst jetzt nichts mehr durchgehen lassen, weil dann tanzen die nur auf die Nase rum.
Ja, für mich ist das Ding durch heute.
Ja, ja.
Habt ihr noch was? Sonst würde ich jetzt hier Abbruch sagen. Bones, überleg nochmal.
Willst du noch was raushauen? Also, wir haben irgendwie abgefrühstückt.
Also, schlaue Statistik noch oder so.
Ansonsten bin ich ganz zufrieden. Mehr kann man dazu nicht sagen.
Ab
zu Bayern wohl.
Ja, aber das ist ja noch nicht fix, ne?
Aber
man muss sagen, es würde passen, ne? Also kannst du ja nochmal irgendwie erläutern, was da...
Also laut einer Transfermarktseite ist der Wechsel wohl in trockenen Tüchern. Ab wechselt zu Bayern, die wiederum ihn nicht direkt voll einplanen, sondern dann nochmal verleihen wollen, so ein bisschen das Gnabry-Modell, der jetzt bei Hoffenheim auch eine ganz gute Rolle da spielt. Und es steht dann eben zur Debatte, ob er nicht vielleicht beim HSV in der zweiten Liga nochmal ein bisschen Praxis sammelt. Und ich glaube, das würden wir... so kaufen.
Ja, es wäre für alle Seiten eigentlich, glaube ich, das Schlauste.
Kais wilde These.
Ja.
Kühne kauft einen 19. Bundesliga-Platz und der geht an den HSV.
Ja, kann man so stehen lassen.